Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees. Heute schauen wir im Büchermarkt auf die Literarizität der US-Wahl. Im Gespräch mit Christian Metz und zu Beginn durchaus passend die Topeka-Schule des 1979 in Kansas geborenen Ben Lerner, einem der zurzeit meist beachteten amerikanischen Schriftsteller. Lerner, der mit seiner Familie in New York lebt, schreibt sowohl Lyrik als auch Prosa. Im Jahr 2011 veröffentlichte er seinen Debütroman Abschied von Atocha, in dem er erstmals sein alter Ego, einen jungen Mann namens Adam Jordan, auftreten ließ und ihn bei seiner Künstlerwerdung begleitete. Nun ist Lerners dritter Roman, Die Topeka-Schule, erschienen. Das Buch wurde in den USA für seine scharfsinnige Analyse der rhetorischen Muster des Trumpismus gelobt. Nun ist es in deutscher Übersetzung von Nikolaus Stingel veröffentlicht worden bei Suhrkamp Berlin. Christoph Schröder hat das Buch gelesen.
Es ist eine Nacht irgendwann in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre. In einer US-amerikanischen Kleinstadt treibt ein Boot auf einem künstlichen See. Auf dem Boot sind Adam Gordon und seine Freundin Amber. So jedenfalls glaubt es Adam. Er hat Amber den Rücken zugedreht und redet. Als er sich umdreht, ist sie verschwunden. Offenbar ist sie über Bord gesprungen und nach Hause geschwommen. Als Adam das Boot am Ufer vertäut hat und auf Socken leise das Reihenhaus durchstreift, wo er Amber vermutet, stellt er erst nach mehreren Minuten fest, dass er sich offensichtlich im falschen Gebäude befindet. Er sprintet zur Straße und springt in seinen Wagen. Von dort aus bemerkt Adam, dass Amber vor dem Nachbarhaus bereits auf ihn gewartet hat. »Wo hast du denn gesteckt?«, fragt sie nur. Mit dieser rasanten Szene eröffnet Ben Lerner seinen Roman und selbstverständlich hat die Episode symbolischen Charakter, zum einen im Hinblick auf die Austauschbarkeit amerikanischer Kleinstadtarchitektur, zum anderen als Ausdruck der inneren Desorientierung seines Protagonisten. Die Konfusion, das Auseinanderfallen dessen, was in einer früheren Zeit noch Bedeutung und Zusammenhalt gestiftet hat, ist das übergeordnete Thema von Ben Lerners Roman. Dieses Thema führt Lerner in zahlreichen Episoden und aus der Perspektive unterschiedlicher Figuren über mehrere Jahrzehnte hinweg vor. Sein Protagonist Adam Gordon ist erfolgreiches Mitglied des Debattierclubs seiner Highschool. Die Wettbewerbe haben sich durch eine Technik verändert, die Schnelsen genannt wird. Ähnlich wie in einer Fernsehwerbung für Medikamente, in der die potenziellen Nebenwirkungen am Ende in Hochgeschwindigkeit heruntergespult werden, befeuern sich auch beim Schnelsen die Diskutanten mit einer Flut von in unverständlichem Tempo vorgetragenen Fakten. Es geht nicht um Argumentation, sondern um Überwältigung, nicht um Kompetenz, sondern um die effektivste Strategie in einem Krieg der Redeströme.
Derartige Offenlegungen waren zur Verschleierung gedacht. Sie setzten einem Informationen aus, die, sollte man die betreffende Institution herausfordern, wie ein übergangenes Argument in einer Debattierrunde behandelt würden. Man hat die Stichhaltigkeit des Arguments bereits zugestanden, indem man nicht darauf eingegangen ist, als es vorgebracht wurde. Dass man keine Zeit dazu hatte, ist keine Ausrede.
Man muss den Namen Donald Trump gar nicht erst aussprechen, um sich bewusst zu machen, dass Lerner in dieser semantischen Implosion, in der Nichtübereinstimmung von Zeichen und Bezeichnetem, die Wurzel der propagandistischen Schlachten erkennt, von denen die politische Landschaft der USA in der Gegenwart geprägt ist. Sprechakte und deren Bedeutung, der Umgang mit feindseliger Ansprache und die ständige Reflexion des eigenen Kommunikationsverhaltens sind zentrale Bestandteile von Lerners erzählerischer Strategie. Das gilt auch für Adams Eltern, die in mehreren Kapiteln eine eigene, in der ersten Person gehaltene Stimme bekommen, um wiederum ihre eigene Biografie aufzuschlüsseln. Sie sind Intellektuelle von der Ostküste, die es aus beruflichen Gründen an das landesweit renommierte Psychologische Institut in Topeka im ländlichen Kansas verschlagen hat. Beide, Jane und Jonathan, arbeiten als Therapeuten, sind aber auch selbst Teilnehmer von Gesprächstherapien. Jonathan arbeitet mit problematischen, verstummten Jugendlichen, die er, da kommt das Motiv erneut ins Spiel, zum Sprechen über sich selbst bringt. Jane wiederum landet mit einem feministischen Sachbuch einen Bestseller, woraufhin sie täglich mit Droh- und Beschimpfungsanrufen von Männern konfrontiert ist, die auch ihr zu diesem Zeitpunkt noch kleiner Sohn Adam hin und wieder mit anhören muss. Für den Umgang mit den Anrufern hat Jane ihre eigene Strategie entwickelt.
Und das tat ich immer wieder, bat den Loser einfach immer wieder höflich lauter zu sprechen. Vielleicht wiederholte er seine Botschaft ein, zweimal, aber irgendwann wurde ihm der Klang seiner eigenen Stimme zu peinlich. Vielleicht machte er sich auch Sorgen, dass ihn jemand zufällig hörte.
Das Scheitern von Kommunikation aufgrund einer zerstörten gemeinsamen Gesprächsbasis verbindet sich in die Topeka-Schule nach und nach mit einem Bild von aggressiv auftretender Männlichkeit, dem auszuweichen als unmöglich und dem etwas entgegenzusetzen, gerade für einen Heranwachsenden, mit Scham behaftet ist. Die Männer, als die sie hier stets in vielsagender Kursivschrift bezeichnet werden, dienen als negative Gegenentwürfe zu all dem, was aus Adam nicht werden soll. Zu diesem Zweck wird er von den Eltern durchanalysiert bis zur Erschöpfung. Es gibt immer wieder hochinteressante Passagen in Lerners Roman, beispielsweise jene, in denen ein Champion der Debattierrunden Adam in die Geheimnisse des Trollens und der manipulativen Rede einweist. Das ist stark, weil erkenntnisstiftend. Und stets geht es auch darum, wer in der Lage ist, seinem Gegenüber die eigenen rhetorischen Muster aufzuzwingen. Als der jugendliche Adam seine Mutter eines Tages zu einem Vortrag begleitet, werden die beiden vor dem Veranstaltungsort von einer Gruppe religiöser, eiferer und klerikaler Schwulenhasser erwartet. Der pubertierende Adam spielt das Spiel der verbalen Provokation mit und wird dadurch, in den Augen seiner Mutter, zum Verlierer.
Eine der Jüngerinnen sagte zu Adam, er sei eine Schwuchtel, und Adam nannte sie Bitch. Ich konnte es nicht fassen. Inzwischen lachte die Frau gackernd und schrie zu mir, »So einen Sohn haben Sie also großgezogen? Sie müssen ja mächtig stolz sein.« Und obwohl ich wusste, dass es besser wäre, zu schweigen, sagte ich, »Nein, ich bin nicht stolz. Ich schäme mich, dass er so redet.«
Die Topeka-Schule ist ein autofiktionaler Roman. Die Lebensdaten von Adam Gordon, den man bereits aus Lerners Debütroman »Abschied von Atocha« kennt, stimmen mit denen des Autors überein, auch im Hinblick auf die Biografien und Berufe seiner Eltern. Lerners nicht chronologisch erzählter Roman gehört zur derzeit modischen Gattung eines hybriden Erzählens zwischen Essay, Autobiografie und Prosa, für das beispielsweise auch die Schriftstellerin Maggie Nelson gefeiert wird. Auch Lerners neuer Roman hat nach seinem Erscheinen hymnische Rezensionen bekommen. Ex-US-Präsident Barack Obama wird mit dem Satz zitiert, die Topeka-Schule habe unsere Welt ein bisschen heller gemacht. Die hochgehandelte Schriftstellerin Sally Rooney durfte ebenfalls ein Lobwort beisteuern und verstieg sich darin zu der Bemerkung, mit Lerners Buch sei die Zukunft des Romans angebrochen. Sollte sie damit Recht behalten, dann steht der Gattung Roman allerdings einiges bevor. Ben Lerner kümmert sich weder um eine sorgfältige Konstruktion noch um die Stringenz von Handlungssträngen. Seine Figuren bleiben, wie die von Sally Rooney im Übrigen auch, demonstrativ schemenhaft und eigenschaftslos. Stattdessen unterziehen sie sich selbst und gegenseitig einer dauerhaften und geschwätzigen Selbstanalyse und Selbstüberprüfung. Wenn der deutsche Schriftsteller Leif Rand ein undurchschaubarer literarischer Pokerspieler ist, dem man unterstellen darf, er entlarve die Lebenswelten seiner Figuren, indem er sie unkommentiert Banalitäten aufsagen lässt, so ist Ben Lerner ein hochachtsamer Zeitgeistaufsauger, der allen Ernstes Sätze wie diese in seinen Roman schreibt.
Das war in vieler Hinsicht die beschämendste aller Posen, die deutlichste Ausprägung einer Krise weißer Männlichkeit und ihrer Repräsentationssysteme, bei der eine kleine Gruppe privilegierter Weißer sehr oft arrhythmisch die vorherrschenden Klischees der Genres recycelten.
Die Art, in der der in der Erzählgegenwart 40-jährige Adam das eigene Verhalten als Jugendlicher im Nachhinein der Selbstkritik unterzieht, wirkt wie ein pflichtbewusstes Flagellantentum. Die Topeka-Schule ist ein redseliges, mühsam zu lesendes Buch, zwar streckenweise diagnostisch erhellend im Hinblick auf die politische Realität, gleichzeitig aber auch quälend beflissen in seiner leitartikelhaften Anschlussfähigkeit an die Diskurse. Die Epoche der Ironie und der ausgehaltenen Ambivalenzen, auch das zeigt dieser Roman, ist in der Literatur offenbar vorerst beendet. Die Topeka-Schule schließt mit der Formulierung einer Utopie. Die Öffentlichkeit möge nach dem Zeitalter des Schnellsens das Reden langsam wieder neu erlernen. Die unübersichtliche und konfrontativ aufgeheizte Lage, in der die USA sich noch oder erst recht nach den Präsidentschaftswahlen vom 3. November befinden, dürfte dieser Hoffnung nicht eben zuträglich sein.
Christoph Schröder über Ben Lerner mit seinem neuen Adam Gordon-Roman Die Topeka-Schule aus dem amerikanischen Englisch von Nikolaus Stingel, Suhrkamp Verlag Berlin, 396 Seiten, 24 Euro. Und Sie hören es seit Tagen in den Nachrichten, in den USA wurde gewählt, die Stimmauszählung erscheint als Krimi, als Thriller, als eine große Live-Erzählung und da wird der Büchermarkt hellhörig, denn die Erzählung gehört zum ästhetischen Kerngeschäft unserer Sendung, nicht nur wenn, wie im Falle Ben Lerners, Fakten zu Literatur werden, sondern auch wenn wir sehen, die Art des Erzählens verändert sich mal wieder und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Christian Metz, der telefonisch zugeschaltet ist aus München. Guten Tag, Herr Metz.
Hallo, guten Tag an Sie und Ihre Hörer.
Sie sind Literaturkritiker, wir hören Sie häufiger im Programm, und habilitierter Literaturwissenschaftler. Und Sie haben lange in den USA gelebt. Sie waren Forschungsstipendiat von 2016 bis 2018 am German Department der Cornell University im Bundesstaat New York, haben also die vorherige Präsidentschaftswahl vor Ort erlebt. Es war die Zeit, in der auch der Begriff sogenannter alternativer Fakten in den öffentlichen Diskurs gebracht wurde. Können wir an dem Politikstil eines Donald Trump genuin literarische Erzählweisen ablesen?
Das ist interessant, dass Sie so rum fragen, weil Sie jetzt mit Ihrer Frage gleich schon Donald Trump zu der Hauptfigur dieses gerade sich offenbar entfaltenden Krimis oder Thrillers gemacht haben. Und das ist, glaube ich, ein sehr häufiger Effekt. Und das ist ein Effekt, der einen als Erzählforscher sofort auch interessiert. Den interessiert aber eben nicht nur die literarischen Erzählweisen, den Erzählforscher, sondern alle Arten von Erzählweisen. Und Trump ist tatsächlich ein sehr komprimierter und gewiefter Erzähler. Drei Komponenten, würde ich sagen, kommen immer vor in seinen Erzählungen. Nämlich erstens so etwas wie ein Ausschlussnarrativ. Das lautet, ihr wollt nicht hören, was ich zu sagen habe, oder ihr wollt mich selbst als Person gar nicht im öffentlichen Raum haben, aber ich erzähle es doch. Zweite Komponente, der Verweis aufs Gesetz, denn ich habe das Recht dazu. Deswegen spielt das Gesetz auch immer wieder eine so große Rolle, wie er jetzt auch. Und dritte Komponente, die dann immer wieder mit dazu kommt, ist, denn ich habe eine eigene Wahrheit zu verbreiten, die sonst nicht ans Licht kommen würde. Und aus diesen drei Komponenten speisen sich die Erzählungen von Trump. Und dann bleiben diese Erzählungen sehr schlicht in ihren Figuren, sehr leicht nachvollziehbar, haben also keine Ironieschleifen oder ähnliches. Und die mit diesen Komponenten umzugehen, ist extrem schwierig offenbar für alle, die das zu analysieren haben und die darauf wiederum zu reagieren haben. Darf ich einen Satz noch zu Biden gleich sagen, weil wir gleich bei Trump angefangen haben? Auch der hat sich aber was für die Zwischenzeit überlegt, nämlich die Erzählung des gelassenen Abwartens. Also auch das ist ganz sicher jemand, der mit dieser Zeit des Unbestimmten jetzt gerechnet hat und eben genau diesen Zug, diese Erzählung des gelassenen Abwartens gewählt hat.
Es ist eine Zwischenzeit, darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen. In den Nachrichten haben wir gerade gehört, dass immer noch keine definitive Entscheidung vermeldet werden kann. Seit Dienstagnacht beobachten politisch Interessierte die Lage in den USA. Es wird möglicherweise, auch das haben Sie gerade angesprochen, das juristische System bemüht. Das ist durchaus ein Indiz für den zivilen Umgang mit der Situation. Zugleich leben wir in einer ja nicht recht fassbaren Zwischenzeit. Und mit Zwischenzeiten, mit Zwischenräumen haben Sie sich, Christian Metz, immer wieder beschäftigt. Warum ist der Zwischenraum von herausgehobenem Interesse für Literaturwissenschaftlerinnen und Kritikerinnen, für die ja literarische Öffentlichkeit?
Also zuerst sind solche Zwischenzeiten in unseren politischen Systemen und in den ökonomischen Systemen, aber beispielsweise auch in den Systemen, wie wir sie aus dem Sportlichen heraus oder ähnlichen kennen, wirkliche rare Stücke. Es sind echte Raritäten geworden. Und in diesen Zwischenzeiten, die trotzdem zugleich auch absehbar bleiben. Also man konnte eigentlich wissen, dass wenn es knapp ausgibt, es jetzt eine Zwischenzeit bis zur Bekanntgabe geben würde und dann nochmal eine Zwischenzeit geben wird bis zum 20.01., also bis zur Inauguration. Und das heißt, man kann sie absehen, man kann vorausplanen, sie sind trotzdem rar und diese Zwischenzeiten sind zum einen überdeterminiert, also es gibt viel zu viele Informationen, um sie zu fassen, und sie sind unterdeterminiert, also Wir haben noch keine Entscheidung darüber, wie es jetzt tatsächlich weitergeht, obwohl die Wahl eigentlich schon abgeschlossen ist. Und das ist eigentlich der traditionelle Raum für Literatur, für Ästhetisches. Dort propfen sich die einzelnen Erzählungen an. Und ich würde eben behaupten, dass Politiker heute ein sehr gutes Gespür haben für genau diese Zwischenräume, um dort ihre Erzählungen einzubringen.
Wir haben es bereits angedeutet, die politische Entscheidungsfindung ist hochkomplex. Gleichzeitig wird der Prozess oft vereinfacht dargestellt. Das hat auch mit Erzählung zu tun. Es wird von den sogenannten Battlefield States gesprochen. Es gibt die Forderung von Donald Trump, endlich den Sieger zu nennen. Manchmal entsteht der Eindruck, wir würden zwei Footballteams zuschauen und geradezu erwarten, dass kurz nach dem Schlusspfiff ad hoc die öffentliche Siegerehrung durchgeführt wird. Welcher Art von Erzählung folgen wir damit?
Ja, das finde ich einen sehr schönen Vergleich. Ich denke, dass tatsächlich unser Messstab, unsere Messgrundlage aus dem sportlichen Narrativen herauskommt. Also Schlusspfiff, das Endergebnis sofort an der Tafel für jeden klar, danach vielleicht noch ein paar Spielerstimmen einholen, die routinierte Schiedsrichterbeschimpfung von einer der beiden Seiten und dann das Abwarten bis zur nächsten Runde. Und genau das bleibt jetzt also aus und genau diese Erwartung und diese Erzähleinheit ist jetzt also ausgesetzt und das sehen wir dann immer wieder, dass es eben sich eine bestimmte Zeitlichkeit öffnet und damit etwas anderes passiert. Und dann taucht sofort die Frage auf, was jetzt tun? Also wenn Sie jetzt andere Medien sich angucken, ne, dann kommt jetzt die Frage auf, wie ertragen Sie das Warten? Und tatsächlich ein Vergleich zum Beispiel zum Flughafenbau, also BER oder ähnlichen. Ne? Also das ist die Abweichung von diesem sehr stark durchgetakteten, das wir dann wiederum medial auch wiedergespiegelt bekommen durch Timelines oder durch Ähnliches. Und das sehen wir hier jetzt also auch.
Wenn wir jetzt schon so viel Literatur haben, wenn wir über Donald Trump und die Art und Weise, wie er erzählt, sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Twitter reden. Hat Donald Trump es geschafft, dass Twitter, nachdem die Twitteratur ja eher ein Schattendasein gefristet hat, nun doch eine literarisches Genre geworden ist?
Also er macht zumindest zwei erzählerisch interessante Dinge, die man dort feststellen kann. Wieder im Vergleich, ich nehme an, niemand hat heute bisher auf den Twitter-Account von Frau Dr. Jill Biden geguckt bisher, zumindest niemand aus Deutschland. 1,2 Millionen Follower hat sie. Was die Familie Trump, könnte man sagen, macht, sie teilt Stimmen auf. Also sie steigt ein ins polyphone Erzählen. Der Präsident selbst hat eine bestimmte, der jetzige Präsident hat eine bestimmte Rolle, aber zum Beispiel Ivanka Trump hat mit ihren 8 Millionen Followern knapp nichts anderes gemacht bisher seit der Wahl als einzelnen Senatoren gratuliert. Ja, während die Söhne wiederum eine viel agitativere Rolle spielen und ganz eigene Erzählungen stricken. Das ist das eine. Also dieses Aufteilen der Mehrstimmigkeit. Und das zweite ist, dass Twitter dort dazu dient, viele kleine Erzählungen von vor Ort zu sammeln, also winzig kleine Stories. Und aus diesen Stories, die alle eingebettet werden in den Account, so etwas wie ein neues Narrativ zu bilden. Jetzt also das Narrativ momentan des vermeintlichen Betrugs. Und dem kann man richtig zusehen, medial zusehen, wie aus diesen Kleinstgeschichten die großen Narrative gesponnen werden. Und das bringt Twitter das erste Mal ans Licht. Das ist für die Erzählforschung hochinteressant.
Und wir mögen auch Alternativwelten, das zeigen die derzeitigen Umfragen, die es in Deutschland gibt. Da werden kurioserweise deutsche Bundesbürger gefragt, wollen sie lieber Joe Biden oder Donald Trump wählen? Es ist eine verrückte Zeit. Vielen Dank, Christian Metz. Wir haben gesprochen über die literarischen Auswirkungen und Phänomene der US-Wahl. Das Gespräch können Sie selbstverständlich in der DLF-Audiothek nachhören. Und mehr Literatur gibt es morgen wieder ab 16.10 Uhr mit dem Büchermarkt und Miriam C. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell. Darin unter anderem Frauen als Jäger, Geschlechterrollen und die Archäologie. Mehr weiß in wenigen Minuten Moderator Uli Blumenthal und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.